Ich soll nach dem Gottesdienst sagen, dass Generalprobe nach dem Gottesdienst hier ist. Ich sage das nach dem Gottesdienst an. Kann ich das mal jemand aufschreiben, dass ich das nicht vergesse? Erst nach dem Gottesdienst, Generalprobe. Probe. Okay, sehr schön. Ich soll herzliche Grüße bestellen. Ich glaube, Anfang der Woche, also letzte Woche, hat Blues Andy Geburtstag gehabt. Andreas Witte-Oltenau, und ich habe ihn angerufen, um mal zu hören, wie es ihnen geht. Die sind wieder, waren ein paar Jahre hier, auch aktiv im Musikteam, und sind wieder zurück in ihre Gemeinde nach Lauterbach, da wo sie auch wohnen, und wieder eingespurt. Wir hatten da ein paar Schwierigkeiten in der Vergangenheit, und das ist immer großartig, wenn man nach einem Sturm und ein paar Problemen wieder zusammenfindet und ein Fest der Freude feiern kann. Und das ist bei dieser Familie, also liebe Grüße von Andreas und Daniela und den Kindern. Sie fühlen sich wohl da und das ist wunderbar. Die vermissen wir hier ein bisschen, ne? Aber so ist das. Und schön, wenn Sie in Lauterbach, wo Sie wohnen, auch wieder in Ihrer Gemeinde sein können. Vor einiger Zeit, eigentlich sagen wir vor ein paar Jahren, habe ich mich mit einer Jungschar-Gruppe mit der Weihnachtsgeschichte ein bisschen intensiver beschäftigt. Und wir haben sozusagen innerhalb dieser 4 Adventswochen sie nicht auswendig gelernt, aber also zumindest trainiert und geguckt, wer ist dann eigentlich da wer. Weil man kann wirklich durcheinander kommen, was die Weihnachtsgeschichte anbelangt. Also wir haben damals versucht, die 2 Ehepaare, Zacharias und Elisabeth und Josef und Maria, auseinanderzuhalten. Da kann man auch gleich durcheinander kommen, weil beide gleichzeitig auftreten. Dass die eine Frau, nämlich Elisabeth, gar keine Kinder kriegen konnte, das war nicht möglich. Und trotzdem, durch ein Wunder, hat Gott ihr ein Kind geschenkt, der auch heute sozusagen im Schwerpunkt für unsere Geschichte Thema ist, nämlich Zacharias, sein Vater, der die Stimme wieder erlangt. Und dann über Johannes den Täufer, so wird später seine Funktion sein, diesen Lobgesang anstimmt. Dann haben wir Maria, die Frau von dem anderen Ehepaar, also noch nicht ganz Ehepaar, und deswegen konnten die beiden auch keine Kinder kriegen, weil sie noch nicht verheiratet waren für die damalige Zeit, und der Josef hatte sich da ganz akkurat gehalten. Aber Gott hatte Maria erwählt, schwanger zu werden durch den Heiligen Geist, um Jesus Christus auf die Welt zu bringen. Und das war für eine Frau in der damaligen Zeit eine enorme Herausforderung, denn sie war in gewisser Hinsicht geächtet für ein Kind, das sie bekommt, obwohl sie noch nicht verheiratet ist. Und sie war mutig genug, diesem Willen Gottes, der sie getroffen hat, zuzustimmen und diesen Weg zu gehen. Übrigens, Maria und Elisabeth sind verwandt miteinander, obwohl die Bibel nicht genau sagt, wie, aber dass sie miteinander verwandt sind, wahrscheinlich waren sie Cousinen, aber das können wir nicht ganz genau sagen. Dann ist Zacharias, also der Mann von Elisabeth, seid ihr noch bei mir, ja? Der verliert seine Stimme und bekommt sie dann wieder. Also man muss wirklich die Weihnachtsgeschichte mal in Ruhe lesen, dass man da nicht durcheinander kommt. Wer kriegt da eigentlich wen und was haben die miteinander zu tun? Und genau in diese Gemengelage starten wir heute hinein mit unserer Predigt, unserem Thema, das, was der Jo schon vorgelesen hat, die Geschichte, die im Vorfeld gelaufen ist, was passiert ist. Johannes der Täufer wurde geboren von Elisabeth. Also jetzt sind wir bei Elisabeth und Zacharias. Und Zacharias bekommt seine Stimme wieder. Und das Erste, was ihm einfällt, ja, so kann man das nicht genau sagen, sondern der Heilige Geist wirkte in ihm und es kommt zu einem Lobgesang dieses Zacharias, des Vaters, des Johannes, des Täufers. Und er besteht aus 2 Teilen und ich lese den ersten Teil. Ab Vers 68 in Lukas 1. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Haus seines Dieners David, wo er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Dieser Text, den ich jetzt nur zur Hälfte gelesen habe, den ersten Teil, diesen Lobgesang des Zacharias, eine zutiefst weihnachtliche Geschichte, die immer in der Adventszeit oder häufig kommt, lässt sich in zwei Bereiche aufteilen. Der erste Teil ist das Gotteslob, für dessen barmherziges Handeln gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Also es geht in dem ersten Teil seines Lobgesanges, das, was ich gerade vorgelesen habe, um Jesus Christus. Und im zweiten Teil schwenkt Zacharias um und dieser Lobgesang geht weiter und es geht dort um seinen Sohn, Johannes, der später die Funktion des Täufers bekommt und den Weg für Jesus bereitet. Das passiert dann 30 Jahre später, kommt das zum Tragen. Und ich möchte mit euch heute Morgen diesen ersten Teil des Lobgesanges anschauen, der auf Jesus Christus bezogen ist. Und mein Thema heute Morgen ist: Gelobt sei Gott. Dieser Lobpreis des Zacharias, so glauben manche Ausleger, kommt eigentlich verspätet und zu Unzeit. Denn Zacharias bekam, wie seine Frau Elisabeth, von Gott durch einen Engel angekündigt, dass Gott dieses Wunder tun wird, dass seine Frau, die keine Kinder kriegen konnte, doch schwanger werden wird und dass sie diesen Sohn Johannes zur Welt bringen werden. Und der Zacharias konnte das nicht glauben. Und der Engel sagte: Wirst schon sehen. Aber damit du heute schon weißt, dass es kommen wird, wirst du ab jetzt nicht mehr reden können. Und wenn dein Sohn geboren ist, dann wirst du die Stimme wiederbekommen. Und in diesem Moment war er stumm. Und Zacharias war nicht irgendwo, der hatte so eine ähnliche Funktion wie ich. Der war also Pastor, also Priester in der damaligen Zeit. Der war im Tempel tätig und er war in einer sehr exponierten Dienstsituation. Er war nämlich in den Tempel gegangen, um in die Gegenwart Gottes zu treten und trifft auf die Gegenwart Gottes, der Engel, der zu ihm redet und diese Botschaft gibt, und kommt stumm aus dem Tempel wieder raus. Das ganze Volk stand da und wartete auf den Segen des Zacharias und er konnte nicht mehr reden. Also das wäre ungefähr so, als würde mir jetzt sofort die Stimme wegbrechen und dann wäre Feierabend. Ich würde winken und ihr würdet gehen. Keine Ansage am Ende vom Gottesdienst, überhaupt nichts mehr, ja. Wäre nicht so schlimm, wir würden das hier verkraften. Aber damals, bei der Menge der Leute, die da war, eine blanke Katastrophe. Aber so war es. Er musste sie mit Handzeichen verabschieden, keine Stimme mehr. Und er hätte eigentlich zu dem Zeitpunkt schon diesen Lobgesang anstimmen können, der ja von dem Heiligen Geist gegeben war, aber sein Unglaube verhinderte das. Und Zacharias hatte Glück, die Schwangerschaft ging nur 9 Monate, dann hat er seine Stimme wieder zurückgehabt, als es erfüllt war. Und dann ging es weiter. Und Zacharias spurt in diesem Moment natürlich wieder in den Willen Gottes ein, weil er merkt, also er kriegt ja die Schwangerschaft seiner Frau mit, also er merkt ja auf Schritt und Tritt, dass Gott dieses Wunder tut und es erfüllt und einlöst. Und als dann dieser Junge zur Welt gekommen war, es um die Frage ging bei der Beschneidung, wessen Namen er jetzt bekommt, da hätte eigentlich Zacharias sein müssen, aber die Mutter Elisabeth wusste Bescheid und sagte nichts, Johannes. Und dann waren die alle verwundert und fragten noch dem Vater. Es gab nie einen Johannes in der Familie, soll man das wirklich so machen? Und in dem Moment löst sich seine Stimme. Und Zacharias, vom Heiligen Geist erfüllt, kommt zu diesem Lobgesang, der im ersten Vers mit: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und ich möchte heute Morgen in diesem Lobgesang schon mal so zur Einteilung ein bisschen mit euch mitnehmen, diesen Text in 4 Schwerpunkte einteilen. Das erste ist: Gott bietet seinem Volk Erlösung an. Vers 68, das, was ich gerade auch eben gelesen habe. Der zweite Abschnitt ist: Gott erfüllt seine Prophetie durch einen starken Retter. In unserem Text ist von dem Horn des Heils die Rede. Vers 69. Im dritten: Gott bietet Rettung seinem Volk und seinen Feinden an. Die Verse 70 bis 74. Und viertens: Gott bietet ein Leben in seiner Gegenwart an. Vers 75. Kommen wir zu dem ersten Abschnitt und das, was sozusagen auch dieser Anfang dieses Lobgesanges ist, Vers 68, Gott bietet seinem Volk Erlösung an. Und bevor wir richtig loslegen, muss ich euch ein bisschen mit zurücknehmen in die Geschichte 400 Jahre zuvor, um überhaupt mal herauszukriegen, was eigentlich bis dahin passiert ist. Nämlich in Sachen Gottes Reden nicht viel oder man kann sagen gar nichts. Die das Reden Gottes durch die Propheten, durch die Führer des Volkes endet mit dem letzten biblischen prophetischen Buch Maleachi oder, wenn man es geschichtlich sieht, mit Nehemia, den Geschichtsbüchern. Und dann schweigt Gott 400 Jahre und es gibt kein Wort des Herrn mehr an sein Volk. Das Volk Israel hatte seinen Gott, und das kann man durch das ganze Alte Testament hindurch lesen, immer wieder abgelehnt. Und Gott griff ein und half, und sie haben immer wieder ihn abgelehnt, bis dahin, dass sie zerstreut wurden in alle Herren Länder, wieder zurückkamen in ihr Land, wieder anfingen, das Volk zu sein vor 2000 Jahren, und wieder richteten sich nach ihrem Gott nicht. Und das Reden Gottes hörte auf für 400 Jahre. Man hörte nicht mehr das Wort des Herrn. Und nach diesen 400 Jahren fängt Gott an, wieder zu seinem Volk zu reden und beginnt mit den Engeln. Und es kommt Johannes der Täufer, der Wegbereiter Jesu Christi, zur Welt und dann Jesus Christus selbst. Und Johannes der Täufer dient in diesem alttestamentlichen Prophetenamt und spricht wieder zu den Menschen. Gott redet wieder zu seinem Volk. Das ist das, was so grandios ist. Wir haben heute diesen unglaublichen Vorteil und Reichtum, dass wir die Bibel vor uns haben, das abgeschlossene Wort Gottes, dem ist nichts hinzuzufügen, so endet das letzte Buch der Bibel. Wir haben den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt, den wir einladen können, unser Leben zu führen. Wir können von der Seite gar nicht ermessen, was das für das Volk bedeutete, Gottes Reden nicht mehr zu hören. Und trotzdem glaube ich, gibt es heute Situationen, dass Menschen leben und das Reden Gottes nicht mehr hören. Aber Gott möchte zu uns reden, auch heute Morgen. Also die schlimmste Zeit für mich im Jahr ist die Weihnachtszeit. Und ich sage euch ganz ehrlich, warum. Wir sind so benebelt von diesem ganzen Weihnachtsgedöns, Glühwein und Spekulatius und viel zu viele Kilos, dass wir auch bei den Gottesdiensten so traditionell ausgerichtet sind, dass wir gar nicht mehr verstehen, worum es eigentlich geht. Aber es geht heute Morgen darum, dass Gott zu dir reden will. Und es liegt an dir, ob du dein Herz öffnest, ihm zuzuhören. Dazu lädt dich Gott ein und er bietet uns Erlösung an. Deswegen dieses Gelobt sei Gott, das wir hier miteinander angeschaut haben. Der zweite Punkt, Gott erfüllt seine Prophetie durch einen starken Retter. In den traditionellen Übersetzungen, in allen, Luther, Elbefelder und Einheitsübersetzungen, was es alles gibt, wird dort wortwörtlich übersetzt in die deutsche Sprache, aus dem Griechisch das Horn des Heils. Ein Bild, das für uns heute überhaupt nicht bekannt ist. Also wir wissen mit diesem Bild überhaupt nichts anzufangen. Aber in der damaligen Zeit war das ein Symbol für Macht und Stärke, für rettendes Eingreifen. In der damaligen Zeit ein echt bekanntes Bild. Und deswegen übersetzt auch und überträgt auch die Hoffnung für alle ganz korrekt für das, den Begriff starker Retter. Anstatt den Horn des Heils. Also hier wird gleich der Sinn übertragen in diesen Text hinein. Und dieses Horn oder die Hörner, die finden wir schon im Alten Testament immer wieder. Und sie werden als eine verheerende Waffe gegen Feinde symbolisch angeführt. Also etwas zu nennen, was dafür steht, als eine Art Massenvernichtungswaffe, die gegen die Feinde gerichtet ist, dass die Feinde keine Macht haben und man selbst Rettung und Heil erlebt. Lukas 1, 69, und hat uns aufgerichtet, dieser Gott Israels, und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners Davids. Ich habe mich gefragt, was gibt es heute so für eine abschreckende Sache, die mit diesem Horn des Heils zu vergleichen wäre. Also da gibt es ein paar Supermächte, die lassen dann ihre Düsenjäger fliegen und machen große Paraden, um da ihre Raketen zu zeigen. Vielleicht wäre das heute so eine Militärparade ein gutes Beispiel für das Horn des Heils. Aber es trifft es nicht ganz, ist ja nur ein Aufmarsch und nicht wirklich eine Bedrohung. Vielleicht wäre die Atombombe so ein vergleichbares Mittel, so eine Massenvernichtungswaffe. Und tatsächlich bedrohen sich ja die Supermächte damit und drohen sich so in der Hoffnung, dass der andere nicht angreift. Aber ich glaube, sie passt auch nicht so gut, weil diese Atombombe ist so ein vernichtendes Mittel, dass sie gar nicht zwischen Freund und Feind unterscheiden kann und einfach alles platt macht, was da kommt, so diabolisch, wie es ist. Und jetzt nähern wir uns eigentlich dieser Thematik mit dem Horn des Heils, das in der Lage ist, tatsächlich die Schutzbedürftigen zu erretten und gegen die Feinde siegreich zu sein. Aber nicht nur im Blick auf eine vernichtende Macht und ein vernichtendes Eingreifen, sondern im Blick darauf, dass dieses Horn des Heils, diese Massenvernichtungswaffe, die Macht hat, auch den Feinden gegenüber heilsbringend zu sein und friedend zu stiften. Das können wir schlecht verstehen, oder? Also wenn es da zwei Mächte gibt, die gegeneinander kämpfen, und die einen sind noch unterlegen, dann brauchen die einen Helfer und Hilfe wird nur sein, wenn der Gegner geschlagen ist. Aber dieses Horn des Heils hat im Grunde den Gedanken, dass die Unterlegenen, die Schwächeren gerettet werden, aber auch die Feinde gerettet werden. Das ist der Aspekt, um den es geht und der hier in diesen Text mit hineinfließt. Eine Macht, die stark genug ist, jeden Feind zu besiegen, aber die stark genug ist, auch Rettung zu bringen den Feinden Israels. Das ist der Gedanke, der in diesem Text steht und der uns weiterbringt. Und Jesus Christus ist in der Lage, Frieden zu schaffen, der so groß ist, dass er Freund und Feind miteinander versöhnt. So wie wir es in Römer Kapitel 15 finden, in Vers 10, da heißt es, und wiederum heißt es in diesem Text, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Merken wir die Dimension, um die es geht? Also dieses Horn des Heils, das Israel beschützen und retten will, hat deren Feind im Blick und will auch sie erretten und beschützen. Um diese Massensegnungswaffe geht es sozusagen und nicht Vernichtungswaffe. Jesus Christus, er ist der Retter Israels und er ist der Retter seiner Feinde, die, die gegen ihn sind. Und das zeigt sich im Laufe des Neuen Testaments, wie sich das immer weiter erfüllt und wie es sich ausprägt. Mein dritter Punkt, Gott bietet Rettung seinem Volk und seinen Feinden an. Also wir merken, das Horn des Heils kommt jetzt in den weiteren Text mit hinein. In den Versen 70 bis 74 beschreibt der Lobgesang des Zacharias die Rettung Israels aus der Hand seiner Feinde. Und das war vor 2000 Jahren die lang ersehnte Haupterwartung des Erlösers, auf die das Volk Israel gewartet haben. Sie haben vor allem auf einen politischen Erretter gewartet, der sie aus der Macht der Römer befreit. Das war die Erwartung vor 2000 Jahren des Volkes Israel. Und Zacharias Lobgesang spricht die Verheißung aus dem Alten Testament für sein Volk in diesem damaligen Zeitraum an und kommt auf den Bund und auf den Eid zu sprechen, den Gott schon mit Abraham geschlossen hat für sein Volk, um es zu erretten, auch in diesem Fall wieder. Und wenn wir die Bibel weiterlesen, dann stellen wir fest, dass im Laufe der ganzen Jahre, der ganzen Existenz des Volkes Israel, immer wieder Israel Feinden unterlegen war. Und wenn es sich hilfesuchend an Gott gewandt hat, es Gottes Hilfe bekam und auch mit seinem Gott wieder zusammenkam. Aber wir lesen genauso, dass sich das Volk immer wieder von Gott distanziert hat. Also wenn man das Alte Testament mal durchliest, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, dann kann man zwischendurch richtig müde werden, wie dieses Volk bockig gegen Gott ist und sich immer wieder abwendet, obwohl sie so viel Großartiges erleben und sich Gott wieder seinem Volk zuwendet und eingreift. Gottes Zusagen zu helfen wurden in der Geschichte Israels immer wieder eingelöst. Immer wieder hat Gott geholfen. Aber diese Erlösung Gottes, und das zeigt sich auch im ganzen Alten Testament mit dem Volk Israel, diese Erlösungswirken Gottes mit seinem Volk hing immer davon ab, ob sich sein Volk auch ihm zuwendet. Eine Bedingung, die eben notwendig ist, sich seinem Retter zuzuwenden und sich retten zu lassen, sonst geht es nicht. Übrigens so eine kleine Anekdote aus der Lebensrettung. Ich habe Freunde gehabt, die waren so Rettungsschwimmer beim DLRG. Und die sagen, wenn jemand ertrinkt, dann darfst du nicht zu nah ranschwimmen. Der klammert sich so an dich, dass du mit ihm absäufst. Also du musst ihn fast absaufen lassen, dass er knapp kraftlos ist und dann kannst du ihn retten. Ja? Also interessant, wie das bei uns Menschen ist, oder? Dass wir uns bis zum bitteren Ende wehren, sogar gegen die Rettung, auch wenn es aus Panik ist, und erst dann die Hilfe kommen kann. Und das ist so für mich ein bisschen ein Sinnbild, wo sich Israel wehrt gegen Gott, gegen seine Hilfe bis zum bitteren Ende und im letzten Moment von Gott gerettet wird. Und ich glaube, die große und so weit verbreitete und bekannte Erlösungsgeschichte aus dem Alten Testament ist, wie Israel, dieses Volk, in die Sklavenschaft nach Ägypten gekommen ist, über Jahrhunderte unterdrückt war und dann durch die Erwählung Mose von Gott aus dieser Sklavensituation wieder befreit wurden. Dieser Auszug aus Ägypten, ich glaube, die meisten haben schon von dieser Geschichte gehört. Das ist die große Erlösungsgeschichte, die viele Menschen kennen. Und wenn man diese Sache mal studiert im Alten Testament und dann ins Neue hineinschaut, die Parallelen, die zwischen dieses Erlösungseingreifen Gottes und dem, was in Jesus Christus begründet ist, da gibt es so viele Parallelen, das ist unglaublich. Damals hatte Gott Mose berufen, einen normalen Menschen. Und auch das Volk Israel wollte ihn nicht annehmen als Führer. Und jetzt haben wir Gott selbst in Jesus Christus, der uns begegnet. Und die Menschen wollen ihn nicht annehmen. Ja? Und die Geschichte im Alten Testament geht durch Erweisung vieler Wunder am Ende knapp aus, dass Israel gerettet wird. Es hing wirklich an einem seidenen Faden, dass Israel gerettet wurde und nicht verloren geht. Und wir kennen die Geschichte der vergangenen 2000 Jahren und wissen, dass Gottes Rettungsangebot immer wieder für sein Volk da war, aber sie lehnten sich gegen Gott auf, sie wandten sich von Gott ab und wollten einfach ihr eigenes Ding machen. Israel wurde nicht frei von seinen Feinden, weil es Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Gott versprochen hat, das Horn des Heils nicht annehmen wollte. Das ist vor 2000 Jahren passiert. Das Volk lehnte Jesus Christus, das Rettungsangebot Gottes, wieder ab. Und das ist heilsgeschichtlich katastrophal. Wenn Gott einen Retter sich selbst in diese Welt sendet, um sein Volk zu erretten, und sie wollen sich nicht erretten lassen, das ist auch Weihnachten. Und aus dieser großen Katastrophe erwächst etwas Unglaubliches, Heilsbringendes, nämlich für uns. Weil Gott in Jesus Christus nicht bei seinem Volk stehen bleibt, sondern diesen Streit weitermacht und das Heil, die Errettung, die Erlösung allen Menschen, allen Nationen anbietet. Frei, verfügbar und zugänglich. Und das ist die Gemeindezeit, in der wir heute leben. Dass wir jeden Moment und jede Sekunde die Möglichkeit haben, dieses Heilsangebot Gottes in Jesus Christus für unser Leben anzunehmen. Vielleicht denken wir, dass das mit Israel ja so weit weg wäre für uns, dass sie damals so bedrückt waren, unterdrückt waren und Gott nicht angenommen haben. Und dass es bei uns anders wäre. Aber es ist heute gar nicht anders, oder? Es ist nicht so, dass wir seit 2000 Jahren, also ich weiß die meisten von uns nicht, ne, weil wir nicht so lange leben, aber geschichtlich 2000 Jahre und wir, seitdem wir leben, feiern wir in dieser deutschen Kultur Weihnachten, Jahr für Jahr. Und trotzdem rauschen so viele Menschen an der Botschaft vorbei und ergreifen nicht das Heil, das wir an Weihnachten feiern. Das ist wahnsinnig, oder? Da feiern wir den Geburtstag des Retters und machen voll dem Hype, schmeißen uns mit Geschenken bald tot an Weihnachten und haben nicht gecheckt, was wir eigentlich feiern. Nämlich das größte Geschenk, Jesus Christus, der in diese Welt kam, um auch uns zu retten. Versteht ihr, das Horn des Heils. Israel und die Nationen, die eigentlich abgetrennt sind von Israel, werden erreicht durch Jesus Christus. Und wir feiern Jahr für Jahr Weihnachten und Jesus ist nicht Teil unseres Lebens. Ich glaube, mir ist es einmal passiert in meiner Jugend, dass ich auf einem Geburtstag war, wo ich das Geburtstag nicht kannte. Irgendwelche Freunde haben gesagt, Mensch, komm doch mit, wir gehen auf den Geburtstag. Ich sage, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ja, ist doch egal, komm mal mit. Also das war für mich ein skurriler Abend, das muss ich echt zugeben. Ich kannte ganz viele der Leute nicht, die da waren. Meine Freunde, die ich mitgeschleppt habe, waren auch schnell weg, weil sie irgendwelche andere Leute kannte. Und dann stand ich da, ja, und lernte das Geburtstagskind kennen. Und wir wurden Freunde für eine kurze Zeit, weil dann unsere Wege sich wieder getrennt haben. Aber das ist kurios, Geburtstag zu feiern, ohne das Geburtstagskind persönlich zu kennen. Und ich habe ihn an dem Abend kennengelernt und das war echt gut. Mindestens für mein Gefühl, das so peinlich war. Aber dann war es auch gut für eine gute Freundschaft. Und das erinnert mich so ein bisschen an Weihnachten immer. Wir feiern diesen Geburtstag Jesu Christi, aber viele haben mit ihm einfach nichts zu tun. Ja, kennen dieses Geburtstagskind nicht, wofür er da ist. Und was sie eigentlich feiern, was er getan hat. Gott lädt uns ein, das ist Weihnachten, zu ihm ein. Und du kannst mit Gott ein Leben führen. Dazu kam Jesus Christus in die Welt. Und er wartet darauf, in dieser Gemeindezeit, die wir haben, wo Israel zur Seite gesetzt ist, wo Gott noch nicht mit seinem Volk wieder weitermacht, aber schon dabei ist, sein Volk wieder zu sammeln. Wir erleben Tag für Tag in den Nachrichten Prophetie, Erfüllung der Prophetie Gottes, dass er sein Volk sammelt. Es ist unglaublich, in welcher Zeit wir gerade leben. Und diese Gemeindezeit, in der wir sind, wird eines Tages zu Ende sein. Und Gott wird mit seinem Volk dann weitermachen. Und die Frage ist, wie entscheidest du dich heute Morgen bei diesem Rettungsangebot Gottes? Willst du wieder an Weihnachten feiern mit all den schönen Weihnachtsliedern? Da hat der HR3 doch jetzt ein großes Singen gehabt, eine Rittal-Arena, Weihnachtslieder. Also, ne? Und man kann dieses ganze Weihnachtsfest feiern, ohne das, worum es eigentlich geht. Die ganzen Lieder im Text sind voll von dem Erlöser und wir singen das, weil es uns irgendwie so emotional schön tut, aber wir haben nichts damit zu tun, wenn es schlecht läuft. Und damals wie heute, und wir kommen zu meinem letzten Punkt und auch den letzten Vers in dem Text, zielt diese Sache auf etwas Besonderes hinaus. Und das ist mein letzter Punkt. Gott bietet ein Leben in seiner, in Gottes Gegenwart an. Wenn man diesen Lobgesang, wir sind ja mittendrin, wir machen ja Schluss, bevor es dann zu Johannes des Täufers kommt. Wir haben es ja in den ersten Text angeschaut. Wenn man nicht sehr aufmerksam liest, rutscht man über den Vers 75 drüber und hat den Eindruck, das ist einfach nur nochmal dasselbe irgendwie anders gesagt. Ja, so synonym verpackt, was man schon in den Versen zuvor gelesen hat. Und merkt gar nicht, dass eine ganz neue Qualität und Dimension in diesen Text mit hineinkommt. Denn Gott bietet eben nicht nur seine Rettung an, das, was uns gerade beschäftigt hat, sondern Gott bietet uns an, in seiner Gegenwart und mit ihm persönlich zu leben. Ich kenne Menschen, die haben eine unglaubliche Rettung und ein Wunder erlebt, aus familiär katastrophalen Situationen, aus Krankheitssituationen. Und es führt nicht dazu, dass ihr Leben dadurch Veränderung erfährt. Es geht weiter wie vorher. Die Rettung hat keine Auswirkung. Aber darum geht es nicht an Weihnachten und darum geht es auch nicht Gott, dass wir Hilfe bekommen oder nur errettet wären für die Ewigkeit, sondern es geht ihm darum, dass wir heute, hier und jetzt mit ihm ein Leben beginnen und das jeden Tag in unserem Leben weiterführen. Das ist der entscheidende Punkt, dass Gott in mein Leben hineinkommt. Und dass wir nicht Weihnachten einmal im Jahr feiern, selbst wenn es 4 Wochen dauert, und dann ist wieder rum, sondern dass Weihnachten ein Anfang ist in unserem Leben oder an irgendeinem Zeitpunkt im Jahr, wo Gott Teil unseres Lebens wird und deswegen Weihnachten jeden Tag ist. Ich habe so ein bisschen meine Herausforderung mit Weihnachten echt, als ich nicht Christ war, konnte ich mit dem Fest nichts anfangen und das war furchtbar. Das ganze Adventsgedöns und noch der 24. Als ich ein bisschen älter war, bin ich dann stiften gegangen zu Hause, habe lieber in Frankfurt-Sachsenhausen Weihnachten gefeiert als bei den Eltern, weil es so ätzend war, also bevor ich Christ war, ja. Und später, als ich Christ wurde, und das gilt bis heute, ist es für mich auch nicht ganz einfach mit Weihnachten, weil bei mir Weihnachten und Ostern auf jeden Tag fällt, weil Jesus da ist und es mir schwer fällt, mit dem ich permanent lebe, ihn so 4 Wochen im Jahr besonders zu feiern, weil es doch mein Alltag so betrifft. Ja, also meine Frau, die begleitet mich ja auch durch meinen Alltag jeden Tag. Einmal im Jahr feiern wir Geburtstag, ne, laden wir ganze Leute ein. Aber dass sie deswegen an dem Tag mehr und wertvoller wäre oder besonderer als all die anderen Tage, also was wäre der Geburtstag meiner Frau, wenn mein Alltag nicht von ihr geprägt wäre, oder? Und wir nicht zusammenleben würden. Da könnte ich ja auch den Geburtstag verzichten, das kannst du dir voll schenken. Dass wir zusammenleben, ist das, was mein Leben verändert. Dass wir mit Jesus zusammenleben, das ist das, was unser Leben verändert und reich macht. Darum geht es. Und der letzte Vers sagt in Lukas 1, 75, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und wir merken, es ist dieser, da fehlt der Anfang. Die Hoffnung für alle bringt es als verständlichen Satz mit dem Vers 74 ein bisschen besser zusammen. Und dort wird übertragen, dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Darum geht es. Bei dem Rettungswirken Gottes, bei dem, was wir an Weihnachten feiern, dass Gott in unser Leben hineinkommt, dass wir anfangen, ihm zu dienen, dass wir nicht mehr unser Ego, ich mich in den Mittelpunkt stelle, sondern dass ich Gott in den Mittelpunkt stelle und frage, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Dass er mein Leben gebrauchen kann, dass ich mit ihm zusammen bin, dass ich ihm gehöre, meinem Gott. Und das ist unser Weihnachtsfest heute. Dass Gott uns immer noch anbietet, dass wir mit ihm jeden Tag leben können. Und das wäre für mich ein furchtbarer Gedanke, wenn wir Weihnachten Jahr für Jahr feiern, wenn du Weihnachten Jahr für Jahr feierst und das nie erfasst, dieses Rettungsangebot, dass Jesus für deine Schuld, für deine Sünde, für deine Trennung von Gott gestorben ist und du mit ihm zusammenleben kannst. Und das ist deine persönliche Entscheidung, wie es der Markus vorhin so schön gesagt hat in seinem Zeugnis hier. Er ist mir mitgeschleppt worden, hatte persönlich nichts damit zu tun und das kann furchtbar sein, wenn man immer gegen seinen Willen Mut hinkommt, aber dass man selbst Gottes Kind wird, das ist das, worum es geht. Es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, Gott hat keine Enkel. Wir können unsere Kinder nicht an Gott vererben. Es gibt keine Blutslinie, versteht ihr? Meine Kinder werden mal meine Erben sein, das tut mir leid für die, weil da gibt's nichts, ja. Aber so ist es, ja, weil sie meine Kinder sind, egal welche Beziehung ich zu ihnen habe. Aber bei Gott gibt's diese Enkel nicht. Auch meine Kinder sind nicht automatisch gerettet, nur weil der Vater Christ oder Pastor ist. Sie müssen selbst diese Entscheidung treffen, mit diesem Gott zu leben. Gott hat nur Kinder und keine Enkel. Darum geht es, dass du kannst noch so fromm groß werden, in so einem frommen Umfeld, das alles für richtig halten. Vielleicht sogar Gotteserfahrungen gemacht haben. Aber es verändert dein Leben nicht wirklich und nachhaltig. Und das ist nicht, worum es an Weihnachten geht. Und wisst ihr, das ist ein interessanter Punkt in der Parallele zu Israel. Israel hat Jesus Christus abgelehnt und lebt bis heute unter wahnsinniger Bedrückung. Das ist das, was wir in den Nachrichten ständig sehen. 2000 Jahre Verfolgung, Zerstreuung aller Welt. Jetzt kommen sie zurück in ihr Land, übrigens nicht, weil sie an Gott glauben. Der durchschnittliche Israelit ist genauso gläubig wie der durchschnittliche Deutsche. Der ist Israelit, weil er zu diesem Volk gehört, so wie der Deutsche katholisch, der evangelisch ist, weil er mal getauft wurde. Aber glaubensmäßig haben die Leute mit Gott gar nichts zu tun. Gott sammelt sein Volk und sie wissen gar nicht, warum. Du musst mal Juden kennenlernen, dich mit denen unterhalten, also die normalen Durchschnitts-Israeliten, die haben keine Ahnung, was der Zusammenhang ist, außer dass sie jetzt denken, sie müssten in ihr Land zurück. Und das auch wegen Verfolgung. Es ist unglaublich, was wir da erleben. Dieses Volk Israels ist heute so gottlos, wie es damals war. Äußerlich in ihrer Tradition vielleicht ein bisschen, aber innerlich weit weg von Gott. Sie haben keinen Bezug zu ihm, obwohl sie doch eigentlich sein Volk sind. Und das ist eine interessante Parallele zu uns Deutschen. Der normale Durchschnittsdeutsche, es verändert sich ein bisschen, ich weiß, aber im Moment, glaube ich, ist es in der Mehrheit noch so, ist evangelisch oder katholisch, weil er als Kind getauft wurde und die Eltern das eben auch traditionell gemacht haben. So war das auch bei mir. Meine Eltern sind nicht irgendwie groß fromm oder kirchlich engagiert. Als ich zur Welt kam und meine Schwester, wurden wir getauft, evangelisch, weil die Eltern auch so waren. Bums aus, fertig. Also sind wir nominell Christen, haben aber mit dem Glauben, zu dem wir gehören, überhaupt nichts zu tun. 20 Jahre meines Lebens hatte ich nichts damit zu tun. Merkt ihr, wie nah diese Parallele ist zwischen dem Deutschen und dem Israelit? Und es hat damit zu tun, dass wir nicht persönlich das für uns annehmen, was Gott uns anbietet. Gott bietet uns dieses Heil an. Und das tut er auch an diesem vierten Advent. Wir haben morgen noch den Heiligabend, dann so ein bisschen Ausklang. Erfahrungsgemäß wird noch am letzten Sonntag im Jahr noch ein bisschen Weihnachtslieder gesungen. Kennt ihr das, ne? Das ist so der Nachklang von Weihnachten. Dann singt man noch mal, weil das nicht so oft vorkommt. Dann ist Weihnachten vorbei und das ganze Thema durch. Und wenn dann dein Alltag ohne Jesus läuft, hast du Weihnachten verpasst und das, was Gott eigentlich wollte. Und das ist so mein Horrorszenario, weil es auch mein Leben geprägt hat, dass wir Jahr für Jahr Weihnachten feiern, immer so mit und sagen, wunderbar, da hat ja Gott das kleine Baby in die Welt geschickt und so. Also morgen Nachmittag, das ist für mich der Hochpunkt der ängstlichen Emotionen, dass die Leute kommen, hier sitzen, der Raum voll ist, viele sind da und am Ende aus, war so ein schöner Gottesdienst und wie die Kinder gesungen haben. Aber worum es geht, obwohl wir hier morgen ein Anspiel haben und Theaterstück mit den Kindern, wo es um Jesus Christus geht, ihn einfach nicht mitgenommen zu haben, ihn verpasst zu haben. Wie viele lassen dieses Kind in der Krippe an Weihnachten liegen, Jahr für Jahr, und verstehen nicht, dass er Herr ihres Lebens sein möchte, dass er ja groß geworden ist, ausgeblendet an Weihnachten, dass er in den Himmel aufgefahren ist, nachdem er gestorben wieder auferstanden ist, ausgeblendet. Immer dieses kleine Baby, ach wie süß, und nicht zu begreifen, das ist Gottes Rettungsaktion für die ganze Welt und für dich persönlich. Und dafür haben wir vor dem Gottesdienst gebetet, miteinander, dass, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dass du heute Morgen wenigstens verstehst, dass das nicht so schöne Weihnachten sind, sondern dass Gott dir seine Hand reicht in Jesus Christus und sagt, komm doch endlich und nimm dieses Rettungsangebot an, dich aus deiner Trennung von Gott herausretten zu lassen und jetzt mit Jesus anzufangen zu leben, so wie es der Markus beschrieben hat, diese persönliche Verbindung zu Gott und sagen, Herr, heute mache ich mit dir weiter, du bist mein Gott. Und du wirst den ersten Platz in meinem Leben einnehmen. Dafür bist du, Jesus Christus, gekommen. Und darauf wartet Jesus heute Morgen. Ob du Jude bist oder nicht, die Einladung Jesu Christi steht, denn sie gilt allen Menschen. Und ich wünsche dir, dass du sie annimmst und dass du dich retten lässt. Und dass du vielleicht an diesem Weihnachten zum allerersten Mal in deinem Leben wirklich Weihnachten feierst und begreifst, was Weihnachten eigentlich ist. Wollen wir noch beten miteinander? Herr Jesus, ich danke dir für diesen Vormittag und auch für diesen vierten Advent. Auch wenn es mir nicht so leicht fällt, Weihnachten zu feiern, es ist ein unglaublicher Geburtstag, der passiert ist. Du bist Mensch geworden in deinem Sohn, du bist uns Menschen begegnet, hast dich uns offenbart und hast es auch bei mir eines Tages geschafft, dass ich verstanden habe, dass du der lebendige Gott Realität bist und dass du in mein Leben einziehen willst. Und dafür möchte ich dir danken und bitte dich für uns alle, die wir heute Morgen hier sind, dass wir das nicht verpassen, mit dir überhaupt anzufangen, aber auch mit dir weiterzumachen. Dann, wenn Weihnachten rum ist, wenn die schöne, lichtervolle Zeit vorbei ist, wenn der Jahreswechsel rum ist und der normale Alltag wieder kommt, die ersten Jahresrechnungen reinfliegen und wir gar nicht mehr wissen, wie wir finanziell klarkommen sollen, wenn der Schulalltag wieder losgeht und all die Dinge, dass wir dich dann in der Mitte unseres Lebens haben und nicht ohne dich leben. Dazu segne uns, Herr, dass du wirklich in unserem Alltag drin bist, dass wir dir vertrauen und bei allen Dingen dich Herr und den Mittelpunkt sein lassen, dass wir uns von dir erführen lassen und dann auch merken, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und dazu segne uns an diesem Tag. Amen.